Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ich habe es eben gesagt, wir leben in unruhigen Zeiten. Das haben wir in den vergangenen Jahren schon gemerkt, das merken wir im Moment ganz aktuell. Und wir erleben die Ereignisse, die in den letzten 24 Stunden passiert sind. Obwohl wir uns irgendwo nach Sicherheit und nach Ruhe sehen, spüren wir, dass das Gegenteil der Fall ist. In meiner stillen Zeit lese ich im Moment die Offenbarung und da muss ich sagen, ich staune. Gott hat das alles schon im Blick. Gott hat alles schon im Blick. Er weiß, was passiert. Wie können wir nun in dieser Zeit bestehen? Der Psalmist sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher mir Hilfe kommt. Woher kommt mir meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Schauen wir nicht auf die Umstände und das, was uns gefangen nehmen soll, sondern schauen wir auf unseren großen Gott. Das wird unser Denken und unser Danken ändern. Und wir haben Grund zum Danken. Das können wir heute besonders hier in diesem Gottesdienst feiern. Wir haben Grund zu danken. Wir haben gesehen, dass Gott alles wohl macht, dass er immer wieder zu uns kommt, dass er uns segnet. Und das wollen wir auch heute besonders bedenken. Wir gehen auf eine wunderbare Zukunft zu und in der Offenbarung in Kapitel 19 lesen wir in Vers 6 und 7: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Wir wollen zu Beginn des Gottesdienstes beten und ich bitte darum, dass wir dazu aufstehen. Ja, lieber himmlischer Vater, wir wissen, dass du alle Fäden in der Hand hältst. Wir danken dir dafür, dass wir diesen Gottesdienst heute Morgen hier in Freiheit feiern dürfen. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns so reich beschenkt hast. Wir danken dir dafür, dass du zugesagt hast, dass du in unserer Gegenwart sein willst, weil wir in deinem Namen versammelt sind. Wir danken dir für die Familie Schneider, die ihren Dienst bei uns schon angetreten hat, aber wo wir das heute jetzt noch einmal ganz offiziell machen. Wir danken dir dafür, Herr, dass wir wissen dürfen, dass nichts außerhalb deiner Kontrolle passiert. Und so wollen wir dir heute Morgen auch ganz besonders dein Volk Israel anbefehlen. Wir wollen dich darum bitten, Herr, dass du dort eingreifst, dass du Frieden schenkst. Einen Frieden, den du schenkst, Herr, nicht der mit Gewalt errungen wird. Herr, wir wissen nicht, wie das passieren wird, aber wir wissen und wir vertrauen darauf, dass du das tun wirst. Wir danken dir für all das, was heute in diesem Gottesdienst gesagt, gesungen und gesprochen wird. Und wir wollen dich herzlich loben, unser guter Gott und Vater. Amen. Jetzt kommen wir zu der Segenshandlung. Letzte Woche ist es genau 2 Jahre her, dass unser Pastor Niklas Lahrs in einer Gemeindestunde angekündigt hat, dass er eine Berufung in die Gemeinde Buchholz in der Nordheide annehmen würde. Direkt im Anschluss an diese Erklärung hatte ich für die Gemeindeleitung die Aufgabe zu sagen, wie es denn nun weitergeht. Und wenn ich das nicht, diese Ankündigung nicht schon vorher gewusst hätte von Niklas, dann hätte mich das hier schon ein bisschen umgehauen. Ihr wisst, ich habe selbst auch nah am Wasser gebaut und das Schluchzen hier in der Gemeindeversammlung, die Tränen, das war schon eine Herausforderung. Ich habe mir gestern nochmal die Aufzeichnung angeguckt, mit welchem Bibelwort wir dieses Statement der Gemeindeleitung abgeschlossen haben. Und da stand in 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorge werft auf ihn. Ich weiß. Ich muss eben mit meiner Stimme ringen, denn er sorgt für euch. Entschuldigung. Er sorgt für euch. Das haben wir erfahren. Wir haben einen harten Corona-Winter durchgemacht, vielleicht auch mehrere. Doch Mitte Mai 2020 erhielten wir, und ich zitiere, mit lieben Grüßen aus dem schönen Mittelhessen eine Bewerbung eines jungen Mannes. Und jetzt möchte ich aus dieser Bewerbung auch einmal zitieren. Da heißt es, ich habe Jesus als Kind und Jugendlicher kennengelernt und lieben gelernt. Mein Werdegang war eingebettet in eine bibeltreue Baptistengemeinde, Und die Sommerferien, und die Sommerfreizeiten der Bibelschule Brake. Dort wurde ich motiviert für den Dienst am Wort Gottes und in seinem Reich. Das hörte sich schon mal gut an. Die beigefügten Arbeitszeugnisse bei dieser Bewerbung und auch die Beurteilung, die waren alle hervorragend. Und nachdem wir uns als Gemeinde dann mit Schneiders zusammengesetzt haben, da haben wir ganz schnell die Überzeugung gewonnen, das passt. Wir haben eine Probezeit von einem Jahr vereinbart, die wir bereits nach der Hälfte deutlich verkürzen wollten und haben es auch getan. Das lief alles richtig schön einmütig, wie man sich das wünscht. Wir haben gespürt, was der Petrusvers uns gesagt hat. Gott sorgt für uns. Und Schneider ist auch gleich ganz zu Anfang, habt ihr das auch schon gemerkt, er will uns hier in Pferden haben. So schnell wie ihr findet man hier in Pferden keine Wohnung. Das gibt's gar nicht. Offensichtlich doch. Und nun, Nils, Hanna und Lemuel, seid ihr hier. Und es sind nicht nur deine tiefgehenden theologischen Auslegungen, mit die du uns hier regelmäßig hier, Nils, präsentierst, sondern auch, wie ihr euch in diesem Jahr schon in das Gemeindeleben eingebracht habt. Eure freundliche und offene Art öffnet euch hier im sturen Norddeutschland die Türen. Ich habe damals im Bewerbungsverfahren Kontakt zu eurem ehemaligen Klassenlehrer in Brake aufgenommen und den will ich auch mal einmal zitieren. Der hat mir geschrieben: Nils ist ein ruhiger und sachlicher Bruder, mit dem man gut reden kann, selbst dann, wenn man mal nicht mit ihm einer Meinung ist. Und Hanna ist ein Goldstück. Was soll ich dazu sagen? Er hat recht. Und den letzten Zweifler überzeugt dann spätestens Lemuel, wenn er hier mit seinem angebissenen Apfel während der Predigt die Gemeindefront abschreitet. Ich kann euch sagen, da schmilzt auch das sturste norddeutsche Herz dahin. Wir sind froh und dankbar, dass euch der Herr hier nach Pferden geführt hat. Und wir wollen das jetzt mit einer Segenshandlung, mit einer Einsegnung in den Dienst, und zwar euch insgesamt als Familie verbinden. Wir machen das so. Hanna und Lemuel dürfen sich setzen. Wir machen das hier vorne, ich stelle hier auch gleich einen Stuhl hin. Ihr blickt auf das Kreuz, denn das soll im Mittelpunkt stehen. Nils, du darfst knien. Wir als Älteste kehren euch in der Gemeinde dann auch den Rücken zu, denn wir wollen auch auf das Kreuz schauen. Und stellvertretend für uns Älteste werden Andi und Klaus Heimsoth laut beten. Ja, die Gemeinde erhebt sich dazu.
Allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, wir loben und preisen dich und wir danken dir jetzt auch für unseren Glaubensbruder Nils Schneider, dass du ihn hier wunderbar geführt und geleitet hast, Herr, ihn und seine Familie. Herr, und wir bitten dich um deinen Segen für Nils, dass du ihn segnest, Herr, mit deiner Weisheit, mit deiner Kraft, mit deiner Vollmacht, in seinem Dienst hier in der Gemeinde, sei es beim Predigen, sei es in der Seelsorge, sei es in Hilfeleistungen. Schenk ihm da immer wieder die Kraft und die Weisheit in der Gemeinde, aber auch in dieser Stadt, Herr, im Umgang mit den Menschen hier in Pferden und in der Umgebung. Er ist abhängig von dir, Herr Jesus Christus, von deiner Kraft, von deiner Weisheit, von deiner Bewahrung. So segnen wir dich, Nils, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass er dich segnet, damit du selber ein Segen hier sein kannst. Amen.
Lieber Vater im Himmel, auch ich möchte dir von Herzen danken, dass du Familie Schneider, dass du Hanna, dass du Nils, dass du Lemuel hier zu uns nach Pferden gesandt hast, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das alles so sehr gelenkt hast, dass du das so sehr gesegnet hast, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass die drei hier bei uns sein dürfen, Herr. Und ich möchte dich auch um deinen Segen bitten für sie als Familie, Herr. Du weißt, welche Herausforderungen noch alle auf sie warten, welche Herausforderungen noch alle kommen werden. Herr, ich danke dir, dass Hanna und Nils jetzt bald Nachwuchs haben dürfen, Herr. Auch da möchte ich dich bitten um deinen Segen für die Geburt, dass das Kind heilgesund zur Welt kommen kann. Ich möchte dich aber auch bitten um deinen Segen, ja, für alle Herausforderungen in der Familie, bei der Erziehung, ja, aber auch im Eheleben, Herr. Auch bei allen Aufgaben, die Nils und Hannah hier in der Gemeinde haben, Herr. Bitte segne sie, bitte gib ihnen Weisheit, bitte gib ihnen Kraft, bitte gib ihnen Mut für alles, was kommen wird, Herr. Ja, und ich möchte dir wirklich vom Herzen danken, dass du alles in deinen Händen hältst, dass du unsere Gemeinde in deinen Händen hältst. Herr, dafür danke ich dir. Und so möchte ich dich auch um deinen Segen bitten, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Guten Morgen auch von mir. Ich hoffe, ich störe nicht zu viele. Ich glaube, ich bin ein bisschen erkältet. Aber da müssen wir durch. Erstmal ganz herzlichen Dank für das Vorrecht, für die Einladung, heute hier sein zu dürfen. Es ist mir ein Vorrecht, es ist uns ein Vorrecht. Und es ist auch ein Vorrecht, mit den beiden zusammen zu arbeiten mit Nils. Wir beide haben öfter mal telefoniert und ausgetauscht und so, aber wir haben uns auch als Ehepaare getroffen. Und ich würde sagen, die Beschreibung des Bibelschullehrers passt Faust aufs Auge. Das ist wirklich so, wie wir die beiden auch kennengelernt haben. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch euch als Gemeinde, wenn ich das so sagen darf. Und wir freuen uns für euch, eure Entscheidung, auch die Bestätigung dessen, was da war. Und jetzt zur Predigt heute. Ich habe geguckt, es ist keine Uhr hier, ist immer gut für einen Prediger. Ne, das gilt nicht. Den Text, da habe ich Nils mal gefragt, was ihm viel bedeutet. Und da hat er mir diesen Text genannt oder diesen Vers. Du guckst so, Hannah, habe ich was falsch gesagt? Nee, alles klar. Gut. Hast du mich lieb? Das ist nicht die Frage zwischen den beiden, die ist sauber geklärt, sondern eine Frage, die Jesus uns stellt und die ziemlich zentral ist. Und wir gucken uns gleich die Geschichte an, wie der Zusammenhang ist, okay? Also wann Jesus diesen Satz sagt, vielleicht kennt ihr das. Weiß jemand von euch, wem Jesus diese Frage stellt, hast du mich lieb? Petrus, dankeschön. Der alte Peter. Und wann er das tut, die Uhrzeit, wisst ihr ungefähr? Morgens, genau, nach dem Fischfrühstück. Ich bin aus Norddeutschland, Oldenburg gebürtig, aber das begreife ich bis heute nicht, wie man Fisch zum Frühstück essen kann. Aber Jesus hat das Frühstück selbst vorbereitet und die Jünger eingeladen und danach gab es einen Spaziergang. Da kommen wir gleich zu. Ich hätte aber noch eine Frage an euch zu Anfang. Eine ziemlich schräge Frage, aber eine, die Jesus selbst gestellt hat an Petrus vorab oder die damit zusammenhängt. Und ich möchte die jetzt mal an euch so weitergeben. Ihr kennt euch so ein bisschen untereinander, die meisten von euch. Ja, jetzt kommt die Frage. Würdest du meinen, dass du die anderen, also dass du Jesus mehr lieb hast, als die anderen im Raum Jesus lieb haben? Wollt ihr mal aufstehen, wer das denkt? Ja, das wäre fies, oder? Habt die Frage geklärt, das behaltet ihr lieber für euch, okay. Ja, man kann natürlich sagen, jetzt, ich weiß natürlich die geistlich richtige Antwort. Aber das Spannende ist, dass diese Frage von Jesus selbst gestellt wird an Petrus. Und die Frage ist, was hat er sich wohl dabei gedacht, dass Jesus dem Kerl so eine Frage stellt, oder? Habt ihr eine Idee, was dahinter steckt? Wir gucken gleich nach. Und im ersten Punkt für heute, das ist die Überschrift, hast du mich lieb? Und ich würde sagen, die entscheidende Frage ist das, ich mache das an und dann geht es wahrscheinlich auch weiter. Genau. Ich habe den Text mitgebracht, ihr könnt jeweils auch eure Bibel gerne aufschlagen und dann mitlesen. Also, es geht um Johannes Kapitel 21, ab Vers 15. Und Der erste Punkt, den habe ich mal genannt, die wichtigste Frage oder die entscheidende Frage dabei. Und zwar lesen wir erstmal. Als sie nun gefischfrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und Petrus spricht zu ihm. Ja, seht ihr die Antwort? Schon Gedanken? Was sagt er? Also jetzt innerlich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Merkt ihr was? Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Und für die, die nicht so zu Hause sind, Gemeinde wird oft als Schafherde bezeichnet. Lämmer, Schafe sind die anderen Christen. Und Petrus, das kennen wir aus der Bibel vorher, hatte eine besondere Rolle für andere Gläubige, dann auch da zu sein. War vorher schon klar, wurde hier bestätigt. Und dann kommt ein zweites Mal, wieder spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm, Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Also Simon war ein anderer Name für Petrus. Liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst doch, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Vielleicht kennst du die Worte alle gut, aber die Frage ist, was geht wohl alles ab bei Petrus innerlich, oder? Was denkt er sich dabei? Woran erinnert er sich? Und dazu ist es wichtig, dass wir ein bisschen zurückblicken, und manche kennen vielleicht schon die Zusammenhänge davon. Aber wir sind kurz nach der Auferstehung Jesu. Jesu war gefangen genommen worden, gekreuzigt worden, gestorben, begraben, am dritten Tag auferstanden, und dann ist er den Jüngern erschienen. Und wir sind am Ende vom Johannesevangelium, wo das beschrieben wird, dass er einigen Leuten begegnet ist nach seiner Auferstehung und dann eben am See, als die Jünger wieder fischen waren, nochmal wieder. Das könnt ihr in Ruhe zu Hause nachlesen. Aber wir gehen jetzt ein paar Tage zurück, und zwar in den Moment, an den Abend, als das letzte Abendmahl war und Jesus sozusagen einiges den Jüngern mitgegeben hat. Und das Johannesevangelium erzählt in einigen Kapiteln, Kapitel 13 bis 17, und dann kommt die Kreuzigung und so weiter, die Gefangennahme. Aber in diesen ganzen Geschichten, in diesen ganzen Kapiteln, was Jesus den Jüngern mit ans Herz gelegt hat. Und in diesem Zusammenhang, wir gucken jetzt, was Matthäus dazu sagt. Ich denke, das habe ich auch für euch zum Mitlesen oder bei euch, Matthäus 26. Die Jünger sind mit Jesus in diesem Raum, wo sie das Abendmahl feiern. Und dann sagt Jesus zu ihnen: Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern. Denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herden und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals an dir ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Petrus spricht zu ihm: Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Was wir manchmal vergessen, sind die nächsten paar Worte, oder? Ebenso sprachen alle Jünger. Er war nicht der Einzige, aber hier ist jetzt mal der Fokus. Und das ist der Hintergrund von dem, was da passiert ist. Also, merkt ihr, was er hier sagt? Wenn sich alle an dir ärgern, ich nicht. Merkt ihr den Unterschied? Merkt ihr, wie er hier was abgleicht? Lass die anderen meinetwegen weglaufen. Ich mach das nicht. Ich bin da. Ich renne nicht weg. Also auf mich kannst du dich verlassen. Das war der Gedanke von Petrus zuerst. Und dann sehen wir, wir kennen die Geschichte, lesen gleich noch einen Abschnitt daraus, dass Petrus, als er diese erste Antwort gibt, schon was gelernt hat, oder? Er sagt nicht: Na klar, habe ich dich mehr lieb als die anderen. Sondern da ist schon was gesagt. Er sagt nur, ich hab dich lieb. Nicht mehr der Vergleich. Die Frage ist da und Jesus spielt offensichtlich an auf Petrus' Vergleichsding von vorher. Und er hat das im Hinterkopf und das kommt auch rüber und wir merken das an der Antwort von Petrus. Also das Erste, was wir merken, wo es hier um diese Frage geht, und diese Frage hat viel nachher damit zu tun, das haben wir eben schon gesehen, mit Dienst für Jesus, da kommen wir her, da kommen wir auch gleich hin. Die erste Lektion hat Petrus hier schon mal begriffen. Es geht nicht darum, sich mit anderen zu vergleichen. Also, wenn wir uns denken, dass Jesus uns diese Frage stellt, hast du mich lieb, und du dir das für dich vorstellst, dann ist die Frage, wie oft denken wir darüber nach, was andere tun, wie andere sind. Für Pastoren ist das manchmal spannend. Und für Gemeindereferenten und Leute im vollzeitigen Dienst und so weiter. Wenn man irgendwo in der Gemeinde steht und noch dafür angestellt ist und Geld verdient dabei oder damit, je nachdem. Und dann guckt man, was in einer anderen Gemeinde ist. Und dann sieht man, was da läuft. Und heutzutage ist ja die Währung des Erfolgs manchmal die Anzahl der Klicks, oder? Bei Gottesdiensten. Wie viel hat der? Wie viel hat der? Man vergleicht sich mit anderen. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Was Petrus gleich zu Anfang lernt, ist, vergleich dich nicht mit anderen. Denk nicht über unsere Beziehung nach im Vergleich mit anderen Menschen. Jesus fragt dich und er merkt, wie persönlich das ist. Jetzt geht es nicht darum, was mit deinen Geschwistern, was mit deinem Ehepartner oder anderen, was mit deinen Freunden, was mit deinen Hauskreisleuten, wenn du im Hauskreis oder in der Bibelschule oder Bibelstunde neben jemandem sitzt. Und du fragst dich, was manchmal beim Predigt hören, ja, das ist gut für den. Das, gut, dass du das sagst, sonst hätte ich es bald gesagt. Merkt ihr, wie oft wir so seitwärts denken, oder? Kennt ihr das? Und bin ich der Einzige im Raum? Na, ein paar lächeln so, dass wir im gleichen Club sind, oder? Also das passiert so schnell. Und Jesus macht deutlich, das will ich nicht. Aber er sagt nicht nur das, hey, mit dem Vergleich, das ist nichts. Er fragt nach seiner Liebe und wir merken, er fragt nicht nach seiner Vergangenheit, oder? In dieser Situation, wo Jesus Petrus eine Aufgabe gibt, sagt er nicht, jetzt gucken wir erstmal an, wie das war. Damals beim hohen Priester, wie lief das denn noch? Ja, dann können wir gucken, wir sehen hier, was gewesen ist im Lukas Kapitel 22, versuchen wir da hinten zu lesen, ein bisschen klein. Sie ergriffen ihn aber, also Jesus, und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von weitem. Ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in die Mitte. Es sah ihn aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er, Petrus, aber leugnete und sagte, Frau, ich kenne dich nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer an und sprach, also du bist doch auch einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Und Petrus sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Batsch. Und weißt du, was dann war? Gegrücki. Dann fing der Hahn an, der olle Hahn, der alte Gockel. Und er krähte. Und dann lesen wir, was dann kam. Und sogleich, während er noch redete, krähte ein Hahn und der Herr wandte sich um. Jetzt stellt euch den Moment vor. Und Jesus guckt sich um und sieht Petrus an. Blutüberströmt, durchgepeitscht. Kurz vor seiner Todesstrafe. Und Petrus vorher, und wenn die alle wegrennen, Jesus, ich nicht. Und dann steht er da oder hockt da wie so ein Häufchen Elend, oder? Frage? Wenn du den Blick von Jesus malen würdest, wie würdest du den malen? Oder wie stellst du ihn dir vor? Was siehst du in den Augen von Jesus, als er Petrus anguckt? Nichts laut sagen, einfach nur für dich bitte. Kannst du das vorstellen? Hast du schon mal so einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, auweia, ich dachte, ich bin dem gewachsen. Ich dachte, das passiert mir nicht. Ich dachte, ich bin nicht so. Und dann haut's rein und da benimmst du dich auf eine Weise, von der du das vielleicht selbst nie für möglich gehalten hättest. Dann denkst du, auweia. Und meine Frage an dich ist, wie guckt Jesus dich in dem Moment an? Du Blödmann, wie konntest du nur? Ganz bestimmt nicht, oder? Traurig? Wäre traurig dabei gewesen bei dir? Ja, ganz bestimmt nicht, hey, habe ich doch gesagt. Absurd. Aber was wir von Jesus wissen, ist, dass er ihn lieb gehabt hat, oder? Und er hatte was mit ihm vor und er hat ihm sogar vorher gesagt, das würde passieren. Also Jesus ist null überrascht. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie Jesus geguckt hat, aber hat er was zum Ausdruck gebracht. Auf der einen Seite war es ein Riesenschmerz und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Die Selbstsicherheit und das Selbstvertrauen und all das, was Petrus vorher ausgestrahlt hatte, das war wahrscheinlich verpufft einfach, oder? Da war nichts mehr von da. In dem Moment sieht er sich mit der Power, die er hat. Mit dem Vermögen, was er mitbringt, mit der Stärke, die er hat. Wer sieht, da ist nichts von da. Und er sieht die Augen Jesu. Was interessant ist, ist, dass Jesus in diesem Moment, als er Petrus einen Auftrag gibt, nicht davon spricht, du brauchst Selbstvertrauen, du brauchst Selbstsicherheit. Jesus fängt mit Petrus an, als er gemerkt hat, dass ich null Grund für Selbstvertrauen habe. Ich brauche Christus Vertrauen. Wenn ich mir selbst vertraue, komme ich nicht weit. Wenn meine Sicherheit in mir liegt und in meinem Vermögen, da sehe ich, wie weit ich komme. Es geht darum, dass meine Sicherheit in Christus ist. Und wir merken, wie Petrus, ich in meiner Bibel muss nur eine Seite weiterschlagen von Johannes 21. Und wisst ihr, wo ich dann lande? Apostelgeschichte. Und bei mir ist da schon Kapitel 2 drauf. Und rechts unten fängt die Pfingstpredigt des Petrus an. Die sollten sich verziehen für einige Tage nach der Himmelfahrt Jesu bis Pfingsten. Und dann kam der Heilige Geist und dann sehen wir, wie Christus selbst durch seinen Geist in Petrus wirkt. Und der Typ, der vorher noch weggerannt ist, geht los und erzählt den Leuten, den Menschen, die ein paar Wochen vorher Christus gekreuzigt haben. Und er wird gefangen genommen und er wird durchgepeitscht und er freut sich und steht auf. Mir fiel das mal auf, als er irgendwann predigt und sagt, was ist? Der Kerl muss noch Striemen, blutroten Rücken gehabt haben, als er gesagt hat, ey, wir freuen uns an Christus. Und sie freuten sich, dass sie für Christus leiden durften. Was ist mit dir los, Petrus? Wo kommst du denn her? Haben sie dich ausgewechselt? Nein, aber es wurde jemand eingewechselt. Ich lebe mit Gottes Geist. Und Gott ist der, der dich befähigt durch seinen Geist, dass du tun kannst, wenn ich mal rübergucken darf, dass ihr tun könnt, Nils, dass du tun kannst, wozu Jesus dich berufen hat. Keine Selbstsicherheit, kein Selbstvertrauen. Pfeif drauf. Wenn jemand meint, das brauchst du, pfeif drauf. Weil Jesus hat angefangen, Aufgaben zu verteilen, nachdem er gezeigt hat, du hast keinen Grund, auf dich zu vertrauen. Von dir aus bringst du das nicht. Es geht darum, dass wir von Christus herkommen. Also Jesus fragt nach deiner Liebe, nach deiner Liebe, nach deiner Liebe und nicht irgendwie was von Vergleichen und nicht von Vergangenheit. Und auch nicht von der Performance, die wir schon hatten, oder? Der war der Beste bisher, den nehmen wir uns. Nicht, dass ich das abstreiten will hier, aber das ist nicht der Maßstab, sondern die Frage ist, hat Jesus dich zu was berufen? Ich bin sicher, so klingt ihr, so habt ihr auch geredet. Das war die Frage, die ihr euch gestellt habt. Seid ihr berufen, hier zu arbeiten? Und wenn das der Fall ist und Jesus dahinter steht und davon seid ihr miteinander überzeugt, das habt ihr wohl miteinander so auch bei Abstimmungen zum Ausdruck gebracht. Wir glauben nicht, wir finden, er ist ein cooler Mann dafür, sondern wir glauben, dass Christus ihn hierher berufen hat, sonst bringt der ganze Kram nichts. Also das ist der Anfang. Also ist dann die Frage dahinter nicht, ey, wie viel Selbstvertrauen und wie viel Selbstsicherheit oder Selbstbewusstsein hast du? Oder wie war deine Performance bisher? Lebenslauf ist cool, aber spielt nicht wirklich die Rolle. Sondern die Frage ist, hast du Jesus lieb? Und jetzt denk mal andersrum. Von euch aus, wenn ich das mal jetzt für den Tag heute so sehen darf, und querbeet, gegeneinander, übereinander, miteinander, wie auch immer, also nicht gegeneinander, sondern euch gegenüber, wenn ihr euch fragt, wie bist du, dann ist nicht die Frage, was kannst du, was schaffst du, was tust du, sondern die erste Frage ist, hast du Jesus lieb? Und daraus ergibt sich auch das Gebetsanliegen von euch als Gemeinde für sie als Familie. Und für euch gegenseitig in all den Beziehungen. Die Frage ist nicht, oh, schenkt, dass er das alles schafft und dass er es gut macht oder sonst was. Das darf man alles beten. Aber die Kernfrage ist, schenk bitte, ihr als Gemeinde, schenk bitte Jesus, dass Nils und Hannah Jesus lieb haben. Und zwar so dolle. Und dass das wächst. Das ist das Beste, was euch passieren kann. Oder? Denn wenn das passt und Jesus dahinter steht, und Gottes Geist durch euch wirkt, was wollt ihr noch mehr? Pfeif auf Vergleiche. Oder? Merken wir das da, was da steht? Also betet nicht für Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit. Es gibt gesundes Selbstbewusstsein, das heißt, ich sehe mich vor Christus, dass ich nichts kann und dass alles seine Gnade ist. Das ist gutes Selbstbewusstsein. Alles andere, was darunter zählt, wenn ich das aus dieser Perspektive sagen darf, kann man vielleicht auch mal irgendwie anders herleiten. Aber das, was hier gemeint ist, brauchen wir nicht. Es ist die Kraft des Geistes Gottes, der in uns wirkt. Und dann, was daraus folgt, wenn wir das sortiert haben, dann ist die Aufgabe, und das ist eine große Aufgabe, wenn wir weiter gucken, die nächsten Punkte gehen ein bisschen schneller, den Text kennt ihr schon. Die große Aufgabe, die man hat, und das ist eine große Verantwortung. Und das ist auch nicht was, ja, passt schon, kriegen wir schon hin. Sondern das ist ein Riesending. Aber die Herausforderung ist ja eigentlich nur die Frage, hast du Jesus lieb? Und der Rest kommt dann von Jesus selbst. Und die Folge deiner Ja-Antwort, wenn du Jesus lieb hast, ist die Nachfolge. Das ist das, was Jesus sagt, weide meine Lämmer, sagt er dreimal, hey, ich möchte, dass du dich um die anderen Kinder Gottes kümmerst. Das ist eine besondere Aufgabe für dich. Und dann geht es interessanterweise nicht darum, Achtung, es geht nicht darum, dass Petrus sich irgendwas verdient hat. Dass Jesus sagt, hey, Petrus, ich gucke, ich weiß nicht, was hier ballert dauernd, aber Petrus, ich habe dich so angeguckt und wenn ich die anderen angucke, ich sage, du bist echt der beste Mann da für die Aufgabe. Hast dich echt bewährt, ne? Nehmen wir dich mal. Christus Zepter der Gemeinde. Nix da, oder? Das ist er nicht. Und der fragt auch interessanterweise nicht. Aber der erste Gedanke ist, keiner von uns hat die Aufgabe verdient. Glaubst du das wirklich? Achtung. Keiner von uns hat die Aufgabe verdient, die Jesus uns gibt. Und jetzt geht es nicht nur um Gemeindeleitung oder Referentendienst oder irgendeinen Kindergottesdienst. Auch als Eltern, wenn wir Kinder haben, haben wir das verdient? Die Verantwortung und die Aufgabe und das Vorrecht? Nee. Wo immer deine Aufgaben sind, wo du Verantwortung für andere Menschen hast, wir haben es nicht verdient. Wenn Gott uns was anvertraut, tut er das nicht, weil wir so vertrauenswürdig sind. Das ist auch, oh, das passt schon. Sondern weil Jesus sagt, ich will dich in diese Aufgabe stellen. Und ich rüste dich zu. Und wahrscheinlich gibt es zwischendrin so ein paar Gockelmomente, wo wir im Hinterkopf den Hahn krähen hören und denkst, voll daneben. Und dann denkst du, ah, jetzt kann ich aufhören. Und dann kommt Jesus und sagt, ey, hast du mich lieb? Das heißt nicht, dass es auch Sachen gibt, wo wir in der Gemeinde sagen, okay, es gibt was wie Bewährung. Es gibt auch etwas, wo man es echt so daneben setzen kann, dass Jesus sagt, Moment, Pause, so geht's jetzt nicht weiter. Aber hier sehen wir, wie er ganz anders mit Petrus umgeht, oder? Also nicht im Gegenteil dazu, sondern wie das eine andere Richtung hat. Die Berufung Jesu ist die Basis für den Dienst, nicht der Verdienst von Petrus. Und auch wenn uns manchmal das Krähen des Hahns noch in den Ohren klingt, vom Versagen von vorgestern oder sowas, ist nicht das, was Jesus lauter stellt, sondern er dreht das ab und sagt, ich habe eine Frage für dich und die kennst du schon. Jesus trägt uns nicht unser Versagen nach, er trägt uns bei Versagen durch. Und das nicht alles. Interessanterweise geht es dann weiter, indem er einen Auftrag beschreibt weiter. Und auf einmal wird es intensiv. Da geht es um die persönlichen Opfer. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du nicht wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er, hoppala, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Wie viel hat Jesus mit Petrus diskutiert über die Aufgabe, die er ihm gegeben hat? Null, oder? Hast mich lieb? Jo, okay, jetzt kommt die Aufgabe. Interessant. Der fragt nicht, hättest du vielleicht Interesse, entspricht das deinem Profil, passt das in dein Familienleben und deine Vorstellung? Interessanterweise hat Jesus einfach die Entscheidungshoheit und er nutzt sie aus und er nimmt die einfach wahr und sagt, hey Petrus, hier ist dein Job. Und übrigens kostet dich das Leben. Es sind persönliche Opfer. Nachdem die Frage, die erste, geklärt ist, fragt Jesus nicht. Er gibt einen Auftrag, aber er sagt auch, was das bedeutet. Hier geht es nicht darum, ich zeige dir jetzt mal was, so sozusagen das Nachhaken für das, was vorher beim hohen Priester im Saal nicht war. Das hat überhaupt keinen Bezug dazu. Sagt Petrus, ich habe eine Aufgabe. Und auch, und so wollen wir das mal festhalten bitte, auch wenn die manchmal viel kostet, kannst du das aus der Perspektive sehen, oh, wie bin ich arm dran? Oder aus der Perspektive, hey, wie können wir Jesus groß machen? Oder? Denk mal kurz über Leid in deinem Leben nach. Was ist die erste Perspektive, die wir haben? Schon wieder ich? Oder schon wieder was? Und Achtung, mir geht es jetzt nicht darum, dass wir sagen, wir dürfen nicht leiden, wenn wir leiden. Man darf auch, das sehen wir auch im Alten Testament schon, David und Co., die Gott in Psalmen ihr Herz ausgeschüttet haben. Und Gott hat uns die Psalmen gegeben, damit wir sehen, auch wie okay das ist, wenn das, was uns bewegt und was uns hart kommt, wie wir ihm das ausdrücken. Das ist überhaupt nicht die Frage. Das dürfen wir sagen. Aber die Frage ist, welche Perspektive haben wir? Oh, mir geht's schlecht. Und ich mache mich in keiner Weise irgendwie, bitte, ich will das in keiner Weise runterschrauben. Ich kenne jetzt nicht euch als Gemeinde, aber ich weiß, in unserer Gemeinde, da gibt's Leute, da hagelt's und du fragst dich, was, warum, schon wieder, auch von außen. Und wir heulen zusammen. Und es tut weh zusammen. Und wenn du Mitgefühl hast, tut dir das mit weh. Das meine ich nicht, dass das irgendwie runtergeschraubt ist. Aber trotzdem ist die Frage, welche Perspektive. Und auch wenn wir unterwegs sind für Jesus und ihm treu sein wollen, dann kann das bedeuten, dass es manchmal weh tut. Aber Jesus sagt dir ganz deutlich, welches Etikett das trägt. Nicht, ich zeig dir mal was. Sondern, du verherrlichst den Vater im Himmel. Das ist die Perspektive. Wenn Jesus Leid zulässt, will er, dass wir das so leben, dass schlussendlich Jesus triumphiert. Das ist nicht einfach, oder? Aber merkt ihr die Perspektive, wie er das ja deutlich macht, oder? Ich erzähle euch nichts vom Pferd, ich erzähle euch was aus der Bibel. Das steht da. Und gucken da weiter. Ich lese euch noch was aus dem Petrusbrief vor, wo Petrus dann später selbst schreibt, wie er das sieht. Geliebte, lasst euch, also liebe Gemeinden und so weiter, lasst, liebe Glaubensgeschwister ist damit gemeint, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, also als wäre das überraschend oder unlogisch, wenn sowas passiert, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr auch euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Merkt ihr? Hier geht's um volle Begeisterung. Und dann sagt er, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, überrascht? Hey, gesegnet seid ihr. Glückselig seid ihr. Das ist sogar ein Vorrecht. Autsch, Petrus. Gilt das nicht nur für die Apostel? Er redet zu seinen Glaubensgeschwistern. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Da kommt die Herrlichkeit wieder vor. Petrus hat was begriffen, oder? Der Geist Gottes ruht auf euch. Das ist der Geist der Herrlichkeit. Der Geist, der Gott verherrlichen will. Und das ist der Geist, der euch durchs Leben führt und euch ausrüstet, damit egal, was in eurem Leben ist, ihr das so leben könnt, dass ihr Gott verherrlicht. Das ist der ganze Sinn. Darum geht's. Es geht um Gottes Ehre. Und so dürfen wir leben. Also diskutiert Jesus nicht mit uns über die Einzelheiten des Lebens. Ist dir das zu heftig? Darf Gott sich das erlauben? Müssen wir verstehen, worum es geht? Die Liebe Jesu ist das Zentrum. Und Jesus sagt eben nicht, ich habe da einen Plan und du würdest gut reinpassen, machst du mit. Er sagt, ey, hier ist dein Job, hier ist deine Aufgabe, hier ist deine Verantwortung. Das andere ist nicht die Art des Schöpfers und Erhalters des Universums. Der letzte Gedanke, und da schließt sich fast ein Kreis. Wir gehen noch mal gucken, was da steht. Und ihr seht unten, nachdem das von Jesus gesagt worden ist über die Zukunft, heißt es dann, Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte. Also damit ist Johannes gemeint, der das Evangelium hier geschrieben hat. Die waren besonders befreundet offensichtlich. Der sich auch bei dem Abendessen in seine Brust gelehnt und gesagt hatte, wer ist es, der dich überliefert? Also Johannes umschreibt hier sich selbst. Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu ihm, Herr, was soll aber dieser, oder auf Norddeutsch, und was ist mit dem? Petrus, was geht hier ab? Bist schon wieder auf der alten Schiene? Okay, ich soll sterben für dich, und was mit dem? Das, stellt euch vor, die wandern am Strand, noch Fischgeschmack im Mund, und die reden. Und Johannes läuft so hinterher. Und Petrus hat ihm gesagt, hey, ich habe eine Aufgabe für dich und du wirst sterben dann. Merkt ihr, was wieder losgeht? Was machst du mit dem? Was ist seine Aufgabe? Und hier wird so deutlich, ob ich bereit bin, seinen Weg, Jesu Weg mit mir zu gehen, hängt von meiner Liebe zu Jesus ab und nicht von dem, was sein Weg mit anderen ist. Ich sage es nochmal. Das ist eigentlich die Aufforderung, ob ich bereit bin oder sein soll, seinen Weg mit ihm zu gehen, soll nicht von dem abhängen, wie Jesus mit anderen umgeht. Warum hat der das nicht? Warum machst du was mit dem nicht? Wie sieht's aus? Sondern das ist wieder die Senkrechte, die Vertikale. Herr Jesus, was sagst du mir? Und ich möchte mit dir leben. Und ich möchte deinen Auftrag leben, was du für mich gedacht hast. Manchmal finden wir das vielleicht ungerecht. Menschlich gesehen kann man wirklich manchmal den Eindruck haben, dass der eine viel abkriegt und der andere wenig. Der andere eine große Verantwortung und es geht alles leicht und der andere quält sich und tut und es ist so schwer. Und das ist manchmal so. Aber Gott hat seinen Plan, seinen Weg. Ich habe ihm schon gesagt, ich wundere mich manchmal, warum manche Leute die Probleme gehäuft abbekommen und andere scheinbar von Oase zu Oase hüpfen im Leben, ohne irgendwann Wüstensand zwischen die Zähne zu kriegen. Aber Gott hat seinen Weg. Und das ist ein Weg, wo der Geist der Herrlichkeit, der Heilige Geist, in den Kindern Gottes wohnt, um die Herrlichkeit Gottes nach vorne zu bringen, zu zeigen. Und dafür ist der Dienst da. Und Gott hat seinen Plan, seinen Weg, und dieser Weg ist gehbar. Jesus diskutiert nicht mit uns drüber, aber er kennt uns und die Umstände so perfekt, dass er lieber allein den besten Weg für uns aussucht, als uns noch zu fragen. Das würde nicht gut laufen, glaube ich. Oder? Wenn wir da mitmischen und sagen, Moment, das machen wir ein bisschen anders. Würde sich vielleicht besser anfühlen, aber das ist nicht das, was Jesus will. Jesus hat sein Leben ganz für uns gelassen und erwartet, dass wir unser Leben ganz ihm überlassen. Die Größe des Auftrags, den Petrus bekam, war nicht gemessen an seiner bisherigen Zuverlässigkeit, nicht an dem, was er selbst konnte, sondern Gott hat sich was ausgesucht. Und da sagt er, in dem Sinne sind Scheuklappen gut. Guck nicht nach rechts und links, was mit den anderen ist. Vergleich dich nicht. Darum geht's nicht. Du und ich, Petrus. Hast du mich lieb? Und wenn du mich lieb hast, ich habe einen Plan für dich. Guck nicht rechts und links. Bleib nicht hängen an Versagen in der Vergangenheit. Ich will nicht deinen Lebenslauf, ich kenne ihn sowieso. Ich will wissen, ob du mich lieb hast. Und dann überlass mir die Planung. Und wir beide, ich durch dich, sagt Jesus, durch meinen Heiligen Geist, werden miteinander unterwegs sein für Gottes Herrlichkeit. Das wäre das Gebetsanliegen für euch. Das ist der Auftrag. Ich wünsche euch diese Gesinnung, darf ich das so sagen? Die Erinnerung an das, dass es auch von außen nicht um Vergleichen geht, sondern darum, hast du Jesus lieb? Ich bete noch. Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser Herr bist, dass du bereit warst, bis ans Kreuz zu gehen, für uns durch die Hölle zu gehen, vom Vater verlassen zu sein, damit wir das nicht in Ewigkeit müssen. Danke, dass du Schuld bezahlt hast, dass du Schuld gesühnt hast. Danke, dass du vergeben hast, jedem, der das im Glauben annimmt. Danke, dass du jeden einlädst zu dieser Vergebung durch dich, mit dem Vater zusammenzukommen, Kind Gottes zu werden, auf die Ewigkeit mit dir zuzugehen, durch deinen Geist hier auf dieser Erde zu leben. Herr, das hast du möglich gemacht, das hast du verheißen, das hast du geschenkt und wir dürfen jetzt mit dir leben. Und ich möchte dir danken, dass du uns berufst in ganz unterschiedliche Aufgaben. Danke, dass du uns erinnerst, dass es keinen Grund zum Vergleichen gibt, sondern dass das Unsinn wäre. Danke, dass du uns fragst, wie unsere persönliche Beziehung zu dir ist. Und ich möchte dich das bitten für jeden von uns und heute ganz besonders für Nils und Hannah und auch dann ihre Kinder, dass du ihnen schenkst, dass du dich so groß machst vor ihnen, dass sie dich jeden Tag neu und mehr erkennen und dass ihre Liebe zu dir wachsen darf. Amen.
So wollen wir uns unter seinen Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Nehmt noch einmal Platz. Lasst uns den Gottesdienst durch ein Postludium ausklingen lassen und hinterher kommen dann noch einige Ansagen, wie es dann gleich weitergeht.